Ganz kurz Studium. Ich habe kurz in der Vorstellungsrunde gesagt, ich habe zuerst Biologie studiert, dann später Theologie und dann in Deutschland habe ich meine Doktorarbeit an dem Zentrum für Philosophie und Grundlagen der Wissenschaften an der Liebig-Universität in Gießen gemacht, im Bereich von Wissenschaftstheorie, Philosophie der Naturwissenschaften. Das ist eine Geschichte für sich, aber brauchen wir heute Abend nicht unbedingt näher daran zu kommen. Ich habe hier belegt, ich bin sehr dankbar, dass Deborah und die anderen Initiatoren hier von dem Seminar mich eingeladen haben. Ich habe mich natürlich gefragt, warum nicht? Und ich dachte, ja, man muss, um europäische Geschichte in 20 Minuten zu behandeln, muss man einen Amerikaner einladen. Aber ich hoffe, dass es nicht zu oberflächlich ist. Aber das Thema von dem Seminar hat eine Verbindung mit Europa, Europa als in Anführungsstrichen christliches Abendland. Was bedeutet das? Was heißt das? Und das Ziel für unsere Zeit heute Abend, ich möchte das, den Ball sozusagen ins Spiel werfen und euch von einer philosophischen Perspektive vielleicht und eine kulturgeschichtliche Perspektive ein paar Impulse geben zu dem Thema christliches Abendland. Glaube ich, das kann einige wichtige Fragen aufwerfen und vielleicht uns ins Gespräch bringen. Zunächst ein urdeutsches Problem zu klären, du oder sie. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit du, weil A, ich bin Amerikaner und wie der ehemalige Bundespräsident Lübcke soll der Königin von England gesagt haben, you may call me you. So, das heißt, ja, sagen wir einfach mal du, wenn es gar nicht gilt für dich, dann okay, aber sonst sagst du. Gut. Ja, meine Frau und ich waren 10 Jahre in einer ökumenischen Kommunität und diese Kommunität, ein Teil war auf einem Schloss und auf dem Schloss gab es eine sogenannte Michaelskapelle. Und wenn das funktioniert, ich weiß nicht, ob es euch ein Begriff ist, aber überall in Deutschland findet man Michaelskapellen und es gibt einen Grund dafür. Denn der Grund liegt sehr ziemlich weit in der Geschichte zurück, dass als die ersten Mönche und Christen versuchten, die germanischen Stämme eben mit der Geschichte von Jesus zu erreichen, wenn das klappte sozusagen, die Heiligtümer waren meist auf dem höchsten Punkt der Gegend und die haben dann auf den Hügeln oft eine sogenannte Michaelskapelle errichtet. Das spiegelte die Auseinandersetzung wider zwischen der alten Kultur und dem neu eingekommenen, neu eingeflossenen Glauben. Eine Auseinandersetzung, aber auch ähnlich wie in Irland, interessanterweise, auch eine Entstehungsgeschichte von einer neuen Kultur. Ich habe viele Freunde in Irland und meine Frau und ich haben etwas Zeit dort verbracht. Es gibt ein Buch auf Englisch, es heißt How the Irish Saved Civilization, wie die Iren die Zivilisation gerettet haben. Das hat einen leichten, humorvollen Ton im englischen Sprachgebrauch, weil man denkt nicht sofort an die Iren, wenn man über die Rettung der Zivilisation nachdenkt. Aber tatsächlich, wenn man in Dublin ist, sehr zu empfehlen, soll man in das Museum von Trinity College Dublin gehen und das berühmteste illustrierte Buch aus dem Mittelalter, das Book of Kells, sehen. Es ist ein wunderschönes Buch. Und das hat eine tiefe Geschichte widerspiegelt, weil Irland als Kultur in der Auseinandersetzung auch natürlich mit den Angriffen der Wikinger als eine ziemlich frühchristliche Kultur musste ziemlich viel durchmachen. Und das Buch of Kells spiegelt eine Kultur wider, die mit sehr viel Leben, aber auch mit sehr viel Leid halt mit dem christlichen Glauben verbunden war. Und es ist auch wirklich wahr, dass in den Klöstern und in den Gemeinschaften Irlands, dass die Denk- und Kulturschätze, vor allem die Manuskripten des Altertums, aufbewahrt waren, die schließlich auf dem europäischen Festland verloren gingen. Also, Michaels Kapelle, Irland, man merkt, dass die Auseinandersetzung zwischen dem neuen Glauben und der alten Kultur auch eine alte Geschichte ist. Ein sehr guter Freund und seine Frau, er ist Chinese, der ist Journalist. Man sieht ihn ziemlich oft im deutschen Fernsehen, er spricht einwandfrei Deutsch. Ein Deutsch, was wirklich sagenhaft ist. Und wir sprechen sehr oft über die Entwicklungen jetzt in China. Und dieses Gespräch oder diese moderne Geschichte Chinas ist im Grunde genommen eine Widerspiegelung von der Geschichte, die in sehr vielen Kulturen im Laufe der Jahrtausende geschehen ist. Wir leben aber in Europa, zunehmend auch in den USA, aber das ist nicht Thema, in einer Art nachchristlichen Kultur. Und ich möchte erklären, was ich von einer philosophischen und vielleicht kulturgeschichtlichen Perspektive damit meine. Weil ich glaube, es kann uns helfen, vieles zu verstehen, was sonst nicht einzuordnen ist in der heutigen Gesellschaft. Das sind einige Skizzen, die ich machte, mal auf meinem iPad. Aber ich dachte, es würde uns vielleicht helfen, und das ist nämlich aus dem Referat, was Deborah erwähnt hatte in Berlin. In der Geschichte von Europa bildeten sich Gemeinschaften. Entweder von außen oder auch zunehmend von innen, die an verschiedenen Orten sich festgesetzt haben. Man sieht das heute überall, merkt das vielleicht nicht, bei den Klöstern. Und daraus wurden Kulturzentren. Und in der ganzen Kulturauseinandersetzung, von der ich gesprochen habe, wurden diese Klöster zu Zentren für Kunst, Bildung, Musik, Kultur und interessanterweise Friedensstiftung. Eine Thematik von unserem deutschen Schwiegersohn, der an der University of California lehrt im Bereich von Friedensstiftung. Und diese Klöster, diese Zentren wurden dann Attractors, also Anziehungspunkte, die schließlich eine ganze Kultur geprägt haben. Ich habe es so formuliert damals und ich würde es auch jetzt sagen, dann hat die Kirche sozusagen gewonnen. Und das christliche Weltbild, oder sage ich besser, ein christliches Weltbild, es gibt mehrere christliche Weltbilder, man denkt an das Reich von Byzanz, andere Geschichte, das ein christliches Weltbild war die Basis für Sprache und Denken für über 500 Jahre. Man muss sich vorstellen, 500 Jahre blendet man heute zurück, wenn ihr in Wittenberg wart, Luther, Kirche, also 95 Thesen. Für 500 Jahre oder länger hat eben ein christliches Weltbild eine Basis gegeben für Sprache und Denken. Was ich damit meine, ist Folgendes. Jeder, linken Ecke runter, jeder, der etwas mitteilen wollte, musste mit christlichen Anführungsstrichen Kategorien reden. Musste dann sich mit Fragen auseinandersetzen, die geprägt waren, eben von der Kultur, die aus diesen Zentren und Gemeinschaften gewachsen ist. Aber das ist in der heutigen Zeit ganz anders. Und meine kleine Skizze rechts versucht das irgendwie darzustellen. Das heutige Gespräch, wenn man zum Beispiel die Zeit liest, ich rede nicht vom Spiegel, das ist eine andere Geschichte auch, aber das heutige Gespräch über Gesellschaft, Kunst, Musik, Politik und Bildung findet, nicht ausschließlich natürlich, aber meist in nicht-christlichen Denkkategorien und Sprache statt. Man muss sich das einfach mal ein bisschen durchdenken. Wie ist es dazu gekommen und was bedeutet das? Was bedeutet das A für das Gespräch in der Kultur, B für das Gespräch zwischen Menschen, die einen christlichen Glauben haben, und anderen in der Gesellschaft? Ich habe mit Einsatz und Mühe Deutsch gelernt, um sich sinnvoll auszudrücken, wage ich zu sagen, muss heute ein Christ eine andere Sprache lernen. Weil das Gespräch findet nicht automatisch in christlichen Denkkategorien statt. Und ich kann, ja, persönlich gesprochen, ich kann mein Leben betrachten, oder zumindest die letzten 50 Jahre meines Lebens, betrachten als ein ständiger Wanderweg, um zu versuchen, das Gespräch mit anderen zu haben, und dass sie mich und ich sie verstehe. Deswegen von Biologie zu Theologie zu Philosophie, Naturwissenschaft, ist der springende Punkt für mich, ist eben, wie können wir miteinander überhaupt reden? Ich habe ein paar von euch schon erzählt, meine Doktorarbeit war im Bereich von Philosophie der Naturwissenschaft, ein Grenzthema eigentlich zur Religionsphilosophie. Die Wunderkritik von Immanuel Kant. Kant hat versucht, anhand der newtonischen Physik eben zu beweisen, dass Wunder nicht möglich sind. Mein Doktorvater ist Physiker, Mathematiker und Philosoph, ein sehr kluger Mann, ist auch Atheist. So, da jahrelang haben wir die Schwerter gekreuzt. Er ist ein fantastischer Mensch, ein sehr liberaler Geist im besten Sinne. Aber ich habe so viel von dem Gespräch mit ihm gelernt. Wie reden wir überhaupt miteinander? Oft, wenn, ist vielleicht etwas zu scharf von mir, aber ich empfinde es oft so, dass wenn Christen in der Gesellschaft etwas zu sagen haben, dreht man nur das Volumen auf. Ne? Man wird lauter, aber nicht klüger. Man versucht einfach, aus den Denkkategorien, die man von dem Glauben erkennt, etwas zu sagen, und die Voraussetzung ist einfach nicht da. Umgekehrt, wenn Menschen, die wirklich vor etwa 5 oder 6 Jahren gab es eine Umfrage von einem Fernsehanstalt in Berlin zu Weihnachten. Und die haben dort einen jungen Menschen erwischt auf der Straße und fragte, was ist Weihnachten? Und er sagte, denkte darüber nach und sagte, ich glaube, es feiert den Todestag von dem Weihnachtsmann. Der war nicht völlig doof, vielleicht war er völlig doof, aber es war nicht einfach aus Dummheit, sondern die Voraussetzung fehlte ihm einfach. Und ich merke, dass oft, wenn das Gespräch stattfinden soll zwischen Christen und Menschen, die nicht verwurzelt sind sozusagen im christlichen Glauben, dass die Voraussetzungen einfach fehlen. Wie gesagt, wir leben mit 13 Studenten zusammen, meine Frau und ich. Wir sind am einen Ende des Spektrums, was Alter betrifft. Aber ein junger Mann dort studiert Sozialarbeit in Berlin, aber seit 4 oder 5 Jahren verbringt er sehr viel Zeit in Mittelasien und im Nahen Osten. Er war letzten Sommer in Ägypten, hat Leute dort kennengelernt, die zur muslimischen Bruderschaft gehören. Und, wir hatten ein Abendgespräch miteinander im Haus und er sagte, fand ich ganz interessant, er sagte, er findet das interessant in Deutschland, die Muslime, die nach Deutschland gekommen sind oder schon hier gewesen waren, aber vor allem die neuen Muslimen, die in Deutschland jetzt seit 2 Jahren sind, es gibt 2 Themen, die ihnen sehr wichtig sind. Einmal Familie und zweitens Religion. Und bei beiden Themen denken die meisten Deutschen, das ist zu persönlich. Ich will nicht darüber reden. Aber das lässt dann ein Loch in der Gesprächsatmosphäre sozusagen. Und meine Frau, die leider krank geworden ist, oder sie wäre heute Abend hier, die hat eine unwahrscheinliche Begabung, eben Kontakt mit Menschen anzuknüpfen und einfach ins Gespräch mit ihnen zu kommen. Sie kann in die U-Bahn steigen und 10 Minuten später umarmt sie die eine Frau weinend und sie verabschieden sich. Das passiert mir nie. Aber vor etwa 6 Monaten war sie in der U-Bahn, wo man einander gegenüber sitzt, ne, wenn ihr nicht vertraut seid mit Berliner Verhältnissen. Es gibt die S-Bahn, da sitzt man in Blöcken, aber in manchen U-Bahnen sitzt man einander gegenüber. Und eine muslimische Frau saß ihr gegenüber, es war ziemlich voll, und spielte dann mit Perlen. Und meine Frau fragte die, betest du? Und die Frau strahlte und sagte, ja, ich bete sehr viel. Und dann fing ein Gespräch an, über Gebet auf Deutsch, zwischen den beiden, und plötzlich meldete sich eine junge deutsche Frau, eine ältere deutsche Frau, und plötzlich war der ganze Bereich dann in Gespräch miteinander. Interessanterweise, die junge deutsche Frau sagte, ich halte gar nichts davon, ich bin Atheistin. Und das war aber ein lebendiges Gespräch. Und erstens, Hausaufgabe für Christen, die Sprache des Anderen zu lernen. Die Fragen, die andere Menschen beschäftigen, beschäftigen Christen auch, natürlich. Aber eben den Schritt wagen, eine neue Sprache zu lernen. Aber wie kam es, dass aus Europa, als christliches Abendland halt, eben eine Kultur, sich eine Kultur entwickelte, die nur historisch Bezug oder geschichtlich Bezug zu dem christlichen Glauben hat. Von Kant zu Nietzsche mit einer Anmerkung von Pascal. Zu Kant komme ich kurz, aber ich habe neulich einen Artikel von Nicholas Carr gelesen, was ich euch auch mit auf den Weg geben möchte. Ich fand es total interessant. Er sagte, der Schlüssel der Moderne ist die Spaltung zwischen Geist und Natur. Wenn du Philosophie gemacht hast oder Interesse hast, Descartes. Aber das Ziel war halt Kontrolle, Manipulation, dass der Mensch eben die Natur kontrollieren kann und auch manipulieren. Und Carr schrieb Folgendes: Es fällt uns immer schwer, dass die Welt einem Drehbuch folgt, das wir nicht geschrieben haben. Wir hoffen auf die Technik, nicht nur um die Natur zu manipulieren, sondern um sie zu besitzen. Wir sehnen uns danach, die Natur neu zu programmieren. Wir wollen das als ein heldenhaftes Projekt angesehen haben, einen Aufstand gegen die Zwangherrschaft einer fremden Macht. Aber das ist es gar nicht, schreibt Carr. Das ist ein Projekt, das aus der Angst entsteht. Was Silicon Valley verkauft, ist nicht Transzendenz, sondern Zurückgezogenheit. Der Bildschirm bietet uns seine Zuflucht an. Eine mediale Welt, die voraussagbarer, lenkbarer und vor allem ungefährlicher ist als die bockige Welt der Wirklichkeit. Wir fliehen zur virtuellen Welt, weil die Wirklichkeit zu viel von uns fordert. Wir fliehen zur virtuellen Welt, weil die Wirklichkeit zu viel von uns fordert. Erinnert jemand sich an den Film von vor 2 Jahren, Sie oder Her, mit Joachim Phoenix, vielen Dank, wo ein Mann sich in ein Computerprogramm verliebt und schließlich seine Schwierigkeiten zeigt, überhaupt eine Beziehung zu einer lebendigen Frau zu haben. Das Computerprogramm verlässt ihn schließlich. Das ist eine witzige Geschichte. Aber, und dann muss er am Ende mit der wirklichen Frau irgendwie zurechtkommen. Meine Frau und ich sind 50 Jahre verheiratet. Nicht anfangen zu rechnen. Ich muss sagen, die Wirklichkeit einer Beziehung gegenüber einer virtuellen Vorstellung, das ist der Knackpunkt. Und philosophisch gesehen, kulturgeschichtlich gesehen, muss man wahrscheinlich auch doch dort ansetzen, wo Descartes diese Spalte aufgemacht hat. Kant, natürlich mein Thema für meine Doktorarbeit. Ich benutze Kant jetzt als ein Platzhalter für eine ganze Entwicklung, was man mit der Aufklärung ja verstehen kann. Aber der Sprung war oder der Schritt war zu der Idee Gottes. Bei Kant ist es interessant. Gott ist noch in der Philosophie von Kant. Das ist kein Fichte, sondern Kant hatte eine Idee von Gott, aber diese Idee war für ihn nur ein Grenzwert, vor allem worauf er seine Ethik aufhängen konnte und für das, was er nicht erklären konnte. Es war nicht mehr, ich komme zu Pascal gleich, aber es war nicht mehr der Gott, der jüdisch-christliche Gott, sondern die Idee Gottes. Man kann eine ganze Entwicklung da natürlich beobachten, bis schließlich ein Nietzsche sagen konnte, Gott ist tot. Aber die Frage ist dann, welcher Gott? Und ich würde sagen, es ist die Idee von Gott. Wenn zur Zeit von den ersten Christen man in Rom oder in einer ähnlichen Großstadt aufgestanden wäre und an einer Ecke und geschrien hätte, ich glaube nicht an Gott. Die erste Frage, die gekommen wäre, war, ja, an welchen Gott glaubst du nicht? Aber die Auseinandersetzung in der Aufklärung war eben mit dieser Idee Gottes. Und interessanterweise, Pascal, glaube ich, ist der Gegenpol zu Descartes. Descartes fing mit dem absoluten Ich an, was Fichte dann später enorm ausbaute. Pascal sagte, wir werden Menschen überhaupt durch Beziehung. Und man kann auch eine ganze Linie dort fortsetzen, aber wir werden jemand dadurch, dass jemand uns anspricht. Wir lernen unseren Namen dadurch. Und schließlich unsere ganze Menschlichkeit ist verwurzelt in Beziehung, in einem Beziehungsgefüge. Und Pascal setzte halt, der war, wie ihr wisst, französischer Philosoph und Dichter und Mathematiker, ein Universalgenie, hat die Wahrscheinlichkeitstheorie im Grunde genommen ins Leben gerufen. Ist ein bisschen umstritten, ob er die Infinitesimalrechnung schon vor Leibniz und Newton entdeckt hatte. Aber er war zutiefst auch Christ. Und nach seinem Tod hat sein Diener in seinem Rock einen Pergamentzettel entdeckt, was er offensichtlich immer wieder in das neue Kleid eingenäht hatte, über eine Erfahrung, die er hatte, eine tiefe mystische Erfahrung, nicht mit der Idee Gottes, sondern wie er schreibt, mit dem lebendigen Gott. Ich lese nur ein paar Sätze hier vor. Jahr der Gnade 1654, Montag, den 23. November. Seit ungefähr abends, 10:30 bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs. Nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit. Empfinden, Freude, Friede. Gott Jesu Christi. Der Punkt, den ich hier unterstreichen möchte, ist, das, was eine Kultur trägt, ist nicht die Idee Gottes, sondern die Gotteserfahrung. Das ist die Geschichte Europas. Die Frage der Zukunft. Wendell Berry schrieb 1993, ich übersetze das, die Bedeutung und Qualität der Arbeit, die wir heute tun, wird bestimmt von unserem Verständnis der großen Geschichte, in die wir eingebunden sind. Die große Geschichte, in die wir eingebunden sind. Das ist ein Platzhalter für die Gottesfrage. Gibt es eine große Geschichte? Das ist natürlich eine sehr zentrale Frage. Aber sehr viele Menschen merken gar nicht, dass das die Frage ist, die sich zutiefst bewegt und beschäftigt. Es ist die Sinnfrage. Es ist die Frage, bin ich mit meinem kleinen Du eingebunden in eine größere Geschichte? Oder muss ich mich selbst empfinden? Bin ich mein eigenes Hauptprojekt? Das ist die Frage. Und ich habe als Frage am Ende Europa quo vadis, wohin Europa? Was bedeutet das für eine Kultur, wenn diese Frage irgendwie im Brodeln ist und nicht geklärt ist? Ein Gespräch in der U-Bahn, vielleicht in dem Augenblick funkte das bei manchen der Teilnehmer an dem Gespräch, wo meine Frau das anlanciert hatte. Was glaube ich eigentlich? Bin ich in einer größeren Geschichte eingebunden oder ist alles beliebig? Das ist meines Erachtens der Punkt, wo man anfangen kann, an einem Wochenende oder vielleicht ein Leben lang darüber nachzudenken. Und ich hoffe, dass es euch ein bisschen eingeführt hat in das Thema Europa.